Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Abenteuer. Dazu braucht es natürlich den Abenteurer und der heißt Mario Goldstein. 100 Tage ist er zu Fuß entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze unterwegs gewesen, 1400 Kilometer vom Vogtland bis an die Ostsee. Sein Abenteuer heißt Grünes Band. Herzlich willkommen bei Klassik à la carte, Mario Goldstein.
Wunderschönen guten Tag.
Ja, Beruf Abenteurer. Wie wird man denn Abenteurer, Herr Goldstein?
Das ist ein Ruf, den man bekommt. Das ist kein Beruf. Also Abenteurer wird man eigentlich durch seinen, ich würde jetzt sagen, seinen Lebensessenz, durch seinen Lebensinhalt. Und ich habe halt vor etwa 15 Jahren beschlossen, die Welt zu erkunden. In der Ferne, in der Weite, im Außen. Und ja, das hat sich dann jetzt die letzten 15 Jahre hingezogen. Und durch die unterschiedlichsten Abenteuerreisen, könnte man sagen, die auch sehr... ja, vielleicht einzigartig waren, die nicht jeder machen würde. 7 Jahre über die Weltmeere segeln, zum Dalai Lama reisen, Yukon, Floßbau. Gibt es ja wenige Menschen, die das machen. Bekommt man eben dann den Ruf, wenn man das auch noch in der Öffentlichkeit dann mit anderen Menschen teilt. Und in meinem Fall sind es Vorträge, Bücher, die ich schreibe. Und dann sagen die Leute irgendwann, das ist ein Abenteurer, weil das, was der macht, das mache ich nicht.
Aber schreiben Sie das auch offiziell aufs Formular, wenn da steht Berufsbezeichnung?
Ich überlege immer, ob ich Abenteurer draufschreibe. Momentan tendiere ich so ein bisschen dazu zu schreiben Autor, weil ich auch merke, dass das Bücherschreiben mir sehr gefällt und ich viel Zeit damit verbringe, zu Hause sitze in meiner Blockhütte und dort eben die Bücher schreibe, meine Gedanken. Und das, glaube ich, könnte auch so ein Zukunftsmodell werden in meinem Leben.
Gut, also neue Berufsbezeichnung, immer mal wieder kommt da was dazu oder verändert sich was. Dabei wollten Sie eigentlich Millionär werden, habe ich gelesen.
Ich wollte Millionär werden, ja. Das war vielleicht geschuldet auch so ein bisschen der Projektion der Gesellschaft auf mich. Als ich damals ausgewandert bin, vor mittlerweile auch schon, wir reden mal von über 30 Jahren schon, rückblickend, kam ich ja vom Osten in den Westen.
Aus der DDR dann.
Aus der DDR, genau. BRD. Und in die BRD. Und dann ins Schwabenland. Schaffe, Häusle baue, war ja dort ganz groß. Und dann habe ich so schnell gemerkt, also die arbeiten alle, die wollen Geld verdienen und habe mir das auch so ein bisschen angenommen. Der Westen war ja für mich ein Vorbild für Freiheit. So, und die Interpretation mit 20 Jahren, das war nicht so einfach. Und dann habe ich versucht eben, Geld zu verdienen, habe mich dann selbstständig gemacht, dann kam die Wende, ich bin zurück auch wieder in die DDR gegangen oder die ehemalige DDR war das ja dann, in meine Heimat sozusagen und habe dort 10 Jahre lang dem Ruf des Geldes verfolgt, bin ihm gefolgt und habe eben dann letztendlich festgestellt, durch diesen Prozess, dass das Ziel, Millionär zu werden, eigentlich am Ziel vorbeigeht.
Gut, jetzt sind wir schon mittendrin in Ihrer Biografie. Wir fangen dann gleich vielleicht noch mal ein bisschen vorne an. Wie kommt man denn aus der DDR ins Schwabenland? Davor aber versetzen wir uns erst einmal in einen Liebestraum, und zwar in jenen von Franz Liszt. Franz Liszt, Liebestraum für Klavier, hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wunschmusik von meinem Gast Mario Goldstein. Sein Buch heißt Abenteuer Grünes Band, 100 Tage zu Fuß entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Herr Goldstein, diese Grenze hat sich schon in Ihre Biografie so eingewoben, ist einfach auch Teil Ihrer Vergangenheit. Sie sind im sächsischen Vogtland aufgewachsen. Für mich klingt das ja erst einmal einfach idyllisch. Wie idyllisch war sie denn, Ihre Kindheit?
Meine Kindheit war sehr idyllisch. Also wenn ich jetzt zurückblicke, speziell die Jahre, also die Kindheitsjahre halt bis etwa zum 14. Lebensjahr. Wenn ich jetzt das so sehe, war es sehr idyllisch. Bin liebevoll aufgewachsen, ohne Vater, muss man sagen. Meine Mutter hat sich früh scheiden lassen, dann war ich ein Jahr alt. Und ich bin dann in der Obhut von meinem Opa, von meiner Oma, von meiner Mutter. Also das war so eine größere Familienkonstellation. Mein Bruder noch mit dazu, der nur ein knappes Jahr jünger ist wie ich. Und wir waren halt auch viel draußen. Also wir sind viel in den Wald gegangen, wir haben kleine Hütten gebaut. und haben uns versteckt und haben auch unseren Schabernack getrieben, ganz klar. Ich war bekannt im Ort, auch schon als Kind, weil ich halt immer wieder, ich bin auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So eine gewisse Grenzenlosigkeit war damals schon angelegt, wurde auch von zu Hause, ich will nicht sagen gefördert, aber auf jeden Fall nicht eingedämmt. Also ich konnte mich immer ziemlich frei bewegen. Aber mit 14 Jahren hat sich das dann ein bisschen gewandelt.
Ja, man könnte sagen, mit 15 Jahren sind Sie erwachsen geworden, oder?
Ich musste. Mit 15 Jahren hat man mir gezeigt, wo ich eigentlich lebe. Ich habe das bis dahin nicht so ernst genommen. Ich wusste natürlich, ich lebe in der DDR. Ich wusste, es gibt eine Grenze. Ich habe auch gefühlt, dass diese Grenzanlagen mir praktisch meine Grenze aufzeigen, was ich so im Inneren trage. Und das hat sich natürlich bei mir manifestiert in Gedanken. Und als ich dann so unbeschwert fast schon in meinem Freundeskreis über diese Gedanken gesprochen habe, dass ich eventuell mal fliehen möchte oder hier raus muss aus der DDR irgendwann mal, hat das System zugeschlagen. Mhm. Überraschend. Ich bin ganz normal früh in die Schule gegangen. Ich hatte gerade meinen 15. Geburtstag gefeiert. Ich war damals in der 9. Klasse. Ich bin früh in die Schule rein und dann so kurz nach Beginn des Unterrichts hat es halt an die Tür geklopft, dann ging die Tür auf. Der Klassenlehrer ist rausgegangen, kam wieder rein, Goldstein raus. Und dann bin ich halt rausgegangen und draußen standen halt zwei Herren in Zivil, die mich dann mehr oder weniger abgeführt haben, zur Polizeistation damals gebracht. Dort hat man schon auf mich gewartet, dann gab es ein langes Verhör. Das hat sich über 12 Stunden hingezogen damals, bis in die Nacht hinein. Die wollten eigentlich von mir hören, dass ich mit dem Gedanke spiele, die DDR zu verlassen und Fluchtgedanken hege. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, na klar, habe ich schon mal darüber nachgedacht, abzuhauen. Und ich hatte das auch mal vor, aber das hat sich mittlerweile relativiert. Damals war das auch wirklich gerade nicht für mich so aktuell. Ich war verliebt gerade in der Jugend und da war für mich erstmal das wichtig. Und das hat dann eben aber nicht ausgereicht, um das dort zu entkräften. Und dann hat man mich nachts dann in so ein kleines Auto gesetzt und in der Untersuchungshaftanstalt geschafft. Und dann ging irgendwo nach Mitternacht, ging dann hinter mir die Eisentür zu. Und da wusste ich, ich bin jetzt eingesperrt. Und das war ein Schock für mich. Das war eine unglaubliche Situation, die ich damals ich konnte es nicht verarbeiten. Also nicht in dem Moment. Es hat seine Zeit gebraucht, bis ich akzeptieren konnte. Ich sage jetzt mal akzeptieren konnte, dass ich jetzt hier nicht rauskomme. Das war dann irgendwann klar, nach 4, 6 Wochen auch extremsten Widerstands in mir drin, dass ich hier machen kann, was ich will. Die lassen mich nicht raus und die werden alles machen, um mich dort drin zu lassen. Und da muss man auch dazu sagen, ich war ja noch verhältnismäßig jung. Mit 15 Jahren im Gefängnis herrscht ja auch das Gesetz des Stärkeren. Das heißt also, ich war nicht der Stärkste. Und dann kommt man eben mit Kriminellen in Kontakt. Und dann gibt's auch ganz schnell mal, kommt's auch zu Gewalt. Ich hatte natürlich nicht die Kraft, mich dort durchzusetzen. Und dann hat es halt dahin gemündet, dass ich dann eigentlich so eine Selbstaufgabe in mir hatte, wo ich gesagt habe, okay, also ich am besten nicht sterbe. Und es ging dann eben in Selbstmordversuch hinein und da haben die festgestellt, die haben mich dann beobachtet, da haben sie mich rausgenommen aus der Zelle, haben mich in den Keller gesperrt, ans Bett gefesselt. Also 2 Tage, 2 Nächte hin, Beine, Arme fest, Licht aus, Decke drüber und ich habe geschrien, ich habe gezerrt an meinen Fesseln und so weiter, aber es hat niemand interessiert. Die haben so lange gewartet und immer wieder nachgefragt und hörst du jetzt auf damit so ungefähr? Ich bin gebrochen worden. Und habe mich dann der Situation hingegeben. Und das ist ja auch so ein Geheimnis, dass wenn man sich einer Situation hingibt, dass man dann entspannter ist und das Leben eigentlich mehr Spaß macht dann sogar daraufhin.
Na gut, von Spaß kann man da jetzt nicht unbedingt sprechen, zumindest nicht in dieser Situation. Sie sind dann freigekommen und haben es doch noch geschafft, in den Westen zu kommen. Wie kam es dazu?
Na gut, ich bin dann nach 2,5 Monaten entlassen worden damals. Man hat mich, also ohne eine Begründung, einfach wieder in die DDR entlassen. Ganz normal wieder in die Schule zurück, hat auch keiner drüber geredet, da kam auch niemand zu mir und wie hast du das verarbeitet oder können wir dir irgendwie helfen oder das war egal. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt einfach warten, bis ich 18 Jahre alt bin und dann kann ich offiziell einen Ausreiseantrag stellen. Und so habe ich mich dann 3 Jahre ruhig verhalten, habe aber strategisch darauf hingearbeitet. Ich habe dann eine Lehre gemacht, ich habe dann gelernt, ich wollte unbedingt bester Lehrling werden, ich wollte einen guten Abschluss bekommen, damit ich eben mit meiner Vorschau in den Westen zu kommen, irgendwann mal dort einen guten Start habe. Und als dann der Ausreiseantrag eingereicht wurde mit 18 Jahren, kam natürlich das auf mich zu. Jeder hat mit mir gesprochen, zieh das zurück und warum und wieso und weshalb. Aber ich war so gefestigt, dass ich gesagt habe, nee, ich zieh das nicht zurück und habe das dann laufen lassen. Und das hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert, 3/4 Jahr, bis man mir dann eben zu verstehen gegeben hat, Goldstein, Sie kommen hier nie raus. Und das war der Startschuss dann für meinen zweiten Fluchtversuch, wenn man so will, den ich dann auch in die Tat umgesetzt habe.
Der aber gescheitert ist.
Der ist auch wieder gescheitert, ja. Also die Grenze zu überwinden war sehr schwierig, muss man sagen. Wir kamen bis zum letzten Zaun. Also wir waren schon am letzten Zaun und haben schon die letzten Drähte durchgeschnitten. Aber diese Signalanlagen und so weiter waren so gut durchdacht, als du durch den ersten Zaun bist, wussten die schon, da ist jetzt jemand. Und dann kommen natürlich sofort Alarm, die Leute mit Hunden hinterher und Kalaschnikows. Und am letzten Zaun hat man mich dann eben gestellt mit meinem Freund zusammen, wir waren zu zweit. Und dann ging das über Brünn, Prag, das hat 14 Tage gedauert, dann ins Flugzeug rein mit Stasi und dann nach Berlin. Von Berlin dann wieder in Autos und dann eben nach Chemnitz, das damalige Karl-Marx-Stadt, und dort zur Stasi. Und dann ging dort die ganze Verhörsituation wieder los, 2,5 Monate. Und dann hat man mich zu 2 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Hat mir aber dann damals schon gesagt, der Anwalt, der praktisch mit dem Rechtsanwalt Vogel aus Berlin zusammengearbeitet hat, der hat mir damals gesagt, egal welches Urteil jetzt kommt, nehmen Sie es an, Sie werden die Strafe nicht absetzen. Und so habe ich ein bisschen darauf gehofft, dass ich eben abgeschoben werde. Und letztendlich ist es ja dann auch passiert. Das ging auch verhältnismäßig schnell nach 6 Monaten bereits.
Für 16.000 Mark wurden Sie freigekauft.
16.000 D-Mark, ja, das hat man mir damals in Gießen erzählt. Man hat uns ja in Gießen empfangen damals, nachdem wir im Zug in Westen gefahren sind. Und dort hat man uns empfangen, hat uns begrüßt und hat uns eben gesagt, dass wir freigekauft wurden. Da ist die Zahl damals gefallen, 16.000 D-Mark. Ich habe das nie irgendwo schriftlich gelesen oder sowas. Aber das ist mir noch in Erinnerung. Und es gab unterschiedliche Preise. Es war ein Menschenhandel im Grunde genommen. Facharbeiter, Ärzte, Lehrer, jeder hatte da so seinen Preis. Spione war natürlich vielleicht noch teurer, keine Ahnung. Und ja, 16.000 haben gereicht, um einen kleinen Goldstein freizukaufen.
John Williams hier auf NDR Kultur mit dem Titelthema aus Schindlers Liste. In Klassik à la carte ist heute Mario Goldstein zu Gast. Er hat gerade eben ein Buch veröffentlicht über sein Abenteuer Grünes Band, eine Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Herr Goldstein, wie sieht diese Grenze 30 Jahre nach dem Mauerfall aus?
Die Grenze sieht heute nicht mehr wie eine Grenze aus, muss man auch sagen. Also es heißt ja Grünes Band. Das Grüne Band bezeichnet man ja heute als Erinnerungslandschaft, als Perlenkette der Natur. Und ich habe mich selbst ja damals auch, als ich angesprochen wurde vom BUND, ob ich das machen würde, da habe ich mir gedacht, gut, die Grenze, für mich war das eher so ein negativ belegtes Thema, ganz klar, weil ich habe unbewusst mich auch 30 Jahre da nicht mehr hinbegeben. Aber dass diese Verheißungen, wie das heute dort aussieht, hat mich natürlich neugierig gemacht, weil schon allein, wenn man hört, 1200 seltene Arten leben dort, die bewegen sich dort, die nutzen das grüne Band, was die ehemalige Grenze war oder der Grenzstreifen war. Und das hat mich neugierig gemacht, dort mal entlang zu laufen, zu schauen, was ist denn dort überhaupt. Und heute, muss man sagen, findet man eben wirklich viel Grün am grünen Band, weil das grüne Band selbst natürlich auch jahrzehntelang in Ruhe gelassen wurde durch die Grenzsituation. Sowohl der Streifen selbst als auch zumindest auf der Ostseite, die nähere Region, weil man hat ja die Orte auch geschleift, die dann an der Grenze waren, weil man wollte dort wenig Menschen haben, man wollte das praktisch frei halten, um das gut bewachen zu können. Und so haben sich die Tiere dort eingesiedelt und Vögel waren ja auch die ersten Lebewesen, die vom Westen aus beobachtet werden konnten, weil die waren natürlich zu sehen. Das findet man eben heute alles noch auf vielen Teilen des Grünen Bandes, weil eben glücklicherweise nach der Wende da sofort reagiert wurde von seitens des BUND, Kai Frobel damals bekannt, mittlerweile auch einer der Gründungsväter des Grünen Bandes, kann man sagen.
Und Namensgeber, glaube ich.
Namensgeber auch noch, genau. Und der hat eben von vornherein festgelegt, das muss als grünes Band gesichert werden. Wir müssen diese Natur erhalten. Der Luchs zum Beispiel breitet sich aus über das grüne Band. Das wurde also beobachtet durch Ortungsverfahren, dass der Luchs eben das grüne Band nutzt, um in andere Regionen zu wandern und sich dort wieder fortzupflanzen. Man muss auch dazu sagen, ich bin ja immer auf dem Kolonnenweg gelaufen. Der Kolonnenweg, der liegt noch in der Landschaft und der markiert ja auch im Grunde genommen die Ostseite des grünen Bandes. Und ich habe gesagt, am Anfang, wenn ich laufe, laufe ich nur auf dem Kolonnenweg. Egal, wo der lang geht, egal, wie der aussieht, der Kolonnenweg ist meine Straße. Weil ich wollte dort laufen, wo die Grenzsoldaten gelaufen sind, wo die Leute erschossen wurden. Ich wollte einfach dieses Karma in mir nochmal aufnehmen und wollte das irgendwie transformieren. Durch mich durch, mit mir, Und den bin ich ja auch dann wirklich gelaufen, die 1400 Kilometer, zumindest weitestgehend, wenn ich ihn gefunden habe. Es gibt Lücken, wo man sich dann ein bisschen durchschlagen muss und durch den Wald, und dann ist der Kolonnenweg zugewachsen. Und ich hatte mir einen Wanderstock damals besorgt vor der Wanderung mit einer Eisenspitze, und mit dem habe ich oft auch durch das Erdreich hindurch den Kolonnenweg gefunden, weil durch die Betonplatte hat er dann aufgeschlagen und da wusste ich, alles klar, hier liegt er. Ja, und so ist das grüne Band so eine Verbindungslinie, so eine Lebenslinie geworden. Mhm. Vom Todesstreifen zur Lebenslinie.
Das klingt jetzt auch sehr idyllisch, also dieses grüne Band, was wirklich auch grün ist, was floriert, wo Tiere unterwegs sind. 1200 Arten, die eben auch auf der roten Liste stehen. Es gibt ja aber auch an diesem Kolonnenweg noch Überreste von der Grenze tatsächlich. Ja. Wie war das für Sie, diese Überreste da noch irgendwie zu sehen? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Unterschiedlicher Art. Also ich wusste natürlich, es gibt Relikte, es gibt Museen, es gibt Gedenkstätten. Allein schon Mödlareuth, das geteilte Dorf, was ja von meinem Heimatort nur knapp 20 Kilometer entfernt ist. Ich war nie dort gewesen. Und ich bin losgelaufen und bin gleich kurz nach dem Start durch diesen Ort gelaufen. Und dort sind ja die Grenzanlagen noch erhalten. Es gibt dort die Wachtürme, es gibt Mauern, es gibt Zäune, Selbstschussanlagen. Man kann das alles sehen dort, den Kontrollstreifen, den Kolonnenweg, eben diesen ganzen Wahnsinn. Und da wird man eben schon das erste Mal mit der Vergangenheit konfrontiert. Ich war mehr oder weniger erstmal sprachlos. Ich bin durch den Ort gelaufen, ich war ruhig, ich habe mir die Tafeln angeschaut, was da drauf steht und wie das war. Und bin die Grenze abgeschritten dort direkt hinterm Zaun, also auf westdeutscher Seite, um einfach mal das Gefühl nochmal zu verinnerlichen, wie hätte das denn damals sein können, wenn du auf der anderen Seite auch gewesen wärst. Und da war das noch, habe ich schon gemerkt, das ist noch präsent. Und dann kommt schon dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass es Hass ist, ne? Aber das ist schon so ein Unverständnis, Mitgefühl mit den Menschen, die gestorben sind, diese Unsinnigkeit so vor Augen zu haben und nochmal zu fühlen und eben dieser alte Schmerz, der eben durch mich kam, Gefängnis, dieses ans Bett ketten, die wollten meine Mutter einsparen, das waren alles so Drohungen, die ich damals, das muss man auch erstmal verarbeiten, das ist ja auch ein, da geht ja auch im Kopf was los, wenn du so eine Drohung bekommst, die sparen deine Mutter ein und dann fühlst du dich schuldig, weil du die ja ins, du hast sie ja mit ins Boot geholt. Und das kam dort alles nochmal hoch und dann habe ich auch geweint und saß dort und habe geweint und habe das nochmal nochmal reflektiert. Aber es war notwendig, dass ich dort die Emotionen auch rausgelassen habe und mir auch diese Ängste nochmal angeschaut habe, weil letztendlich die Verdrängung bringt ja nichts. Wir müssen uns als Menschen diese Ängste unserer Schuld anschauen, die wir in uns tragen. Das hat nicht immer was mit unserem eigenen Leben zu tun. Oft kriegt man ja auch kollektiv eine Schuld mit übertragen, von der Kindheit, vom Vorfahren, die Geschichte Deutschlands, die liegt ja auf uns allen. Und dieses Thema zu transformieren, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben.
NDR Kultur Klassik à la carte mit Wunschmusik meines Gastes Mario Goldstein. Yiruma, River Flows in You. Und Herr Goldstein, Sie haben mir gerade vorhin gesagt, als das Lied gelaufen ist, das klingt für Sie so ein bisschen hoffnungsvoll, beschwingt. Und wenn wir über Hoffnungen sprechen, dann ist der Gedankensprung eben zur DDR, zur Wiedervereinigung, zu dem, was in den Menschen eingeschrieben ist, die diese Grenzerfahrung gemacht haben, gar nicht so weit. Wenn Sie jetzt an Ihre Reise zurückdenken, was haben Sie so aus diesen ganzen Begegnungen herausgespürt über die aktuelle Lage, die Befindlichkeit in Deutschland?
Also ich habe ja viele Menschen nun klar entlang des Grünen Bandes getroffen. Das ging auch in alle möglichen Richtungen. Das waren also Leute, die selbst Zeuge von Todesschüssen wurden. Ich habe mit Grenzsoldaten gesprochen. Ich habe mit Flüchtlingen gesprochen, die auch die Flucht geschafft haben, im Gegensatz zu mir. Ich habe natürlich auch mit Flüchtlingen gesprochen, die es nicht geschafft haben, die aber zu einer wesentlich anderen Zeit im Gefängnis saßen als ich, also ganz andere Erfahrungen auch gemacht haben. Ich habe natürlich auch mit Naturschützern gesprochen. Aber im Grunde genommen merkt man schon, je nachdem, ich sage jetzt mal der Flüchtling, der vielleicht, wie Manfred Springer zum Beispiel, der bei mir im Buch auch vorkommt, der eben damals schon Anfang der 60er Jahre im Gefängnis saß, 4 Jahre in Brandenburg saß wegen Republikflucht, dort eben auch die Schikanierungen erfahren hat, Medikamentenverbot, es gab nichts zu essen. Und er ist halt dann ja schon auch natürlich gebrochen worden und er hat es eben nicht geschafft, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Er leidet bis heute drunter, posttraumatische Belastungsstörungen, sehr sensibler Mensch, sehr empfindlich, auch was das Thema betrifft, auch wenn er in die Vergangenheit, er ist wahrscheinlich dort auch sehr verwurzelt in der Vergangenheit noch, und wenn der das Thema hochbringt, sofort Emotionen, da sind auch viel Tränen geflossen bei dem Interview damals. Und dazu kam noch, wir haben uns an einem sehr geschichtsträchtigen Platz getroffen, wo der Michael Gartenschläger eben erschossen wurde damals am Gartenschlägereck. Und der Manfred Springer hat eben den Michael Gartenschläger gekannt. Er hat ihn im Gefängnis kennengelernt. Der wurde ja mit 17 Jahren damals eigentlich zum Tode verurteilt oder sollte zum Tode verurteilt werden. Aber irgendwie hatten die Richter dann doch irgendwie ein Einsehen und haben ihn dann zu lebenslanger Haft verurteilt mit 17 Jahren, weil er Parolen an die Hausmauer geschrieben hat und dann gegen den Berliner Mauerbau dann eine Scheune angezündet hat. Und solche Geschichten erfährt man eben dann, und dann ist er 10 Jahre im Gefängnis gewesen.
Der Michael Gartenschläger.
Genau. Wurde dann frei gekauft auch, stand lange auf der Liste, aber man hat manchmal solche Leute auch gerne zurückgehalten, warum auch immer. Und hat dann vom Westen aus, also eben der Michael Gartenschläger, Selbstschussanlagen abgebaut an der Grenze und hat die dann dort den Medien zur Verfügung gestellt und hat gesagt, schaut mal, was da ist. Aber das konnte natürlich auch das DDR-System nicht auf sich sitzen lassen. Also man hat dann das über die Stasi, die haben ja das alles erkundschaftet und haben dann eben rausgefunden, wann er wieder eine abbauen will. Haben ihm eben aufgelauert, den Michael Gartenschläger, und haben eben dort an diesem Gartenschlägereck damals nachts mit dem 20-köpfigen Spezialkommando der Staatssicherheit aufgelauert und haben den dort erschossen mit 120 Schüssen. Schon hinterm letzten Zaun, also im sogenannten Niemandsland. Das war noch DDR-Gebiet. Aber wenn man im Niemandsland war, dann musste man nur noch frei durchlaufen, dann war man im Westen. Und dort haben die den aufgelauert, haben den erschossen, haben den dann auf DDR-Gebiet gezerrt nachts und haben den dann nach Schwerin geschafft. Das durfte natürlich auch keiner wissen. Dann hat man den als unbekannte Wasserleiche vergraben. Es wurde erst nach der Wende dann sozusagen bekannt, wo er liegt, und seine Familie hat erst dann erfahren, wo er begraben ist nach der Wende durch die Stasi-Akten. Das sind halt so Begegnungen, wo man halt sieht, dass da noch viel Schmerz liegt bei vielen Menschen. Und viele sind auch schon dabei, sich zu transformieren. Also Dagmar Kilian zum Beispiel, die selbst Opfer wurde von geschleiften Orten, die also praktisch damals zwangsausgesiedelt wurde oder gezwungen wurde, ihre Heimat zu verlassen. Die hat eben dann nach der Wende angefangen, sich über geschleifte Orte zu informieren, Fotos zu sammeln und hält eben auch Vorträge zum Beispiel über geschleifte Orte. Das ist ihre Aufarbeitung.
Aber trotzdem, Sie haben das auch schön beschrieben in Ihrem Buch, wirkt sie aufgebracht immer noch, sehr emotional natürlich, weil das einfach eine Zäsur war in ihrem Leben, die sie bis heute begleitet.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich trotzdem immer auch noch ein bisschen geschuldet der Entwicklung der Menschheit, weil der Mensch selbst hat sich ja nicht so signifikant weiterentwickelt seitdem. Also wir sind immer noch alles Ego-Strukturen. Also wir haben sowohl, die DDR hat ein starkes Ego gehabt, der Westen jetzt oder unsere Gesellschaft hat auch ein starkes Ego. Also wir befinden uns in einem egozentrischen Maßstab jetzt in der Weltgeschichte irgendwo. Und dadurch kommt natürlich eine Trennung auf von anderen Menschen. Das heißt also, man wird gefühllos. Es werden Taten nicht gefühlt. Das war damals schon in den DDR-Zeiten so, dass der Mensch dritter Klasse, der geflüchtet ist, war ein Staatsfeind, musste also eliminiert werden bzw. schikaniert werden. Heute hat das größere Ausmaße angenommen. Heute sehen wir das weltweit, dass man gar nicht mehr weiß, was passiert in Syrien, was passiert in Afrika. Man hört das in den Medien, aber gefühlt wird die Tat ja nicht in der Form, weil man eben das Mitgefühl nicht kultiviert und nicht entwickelt. So, und das ist eben diese Transformation, die eben als Menschheit aus meiner Sicht gemacht werden muss, damit wir überhaupt eine Chance haben zu überleben.
In puncto Aufarbeitung, was sagt Ihnen Ihr Gefühl, wie wichtig ist es für diese Menschen, die Sie auch getroffen haben, dann eben trotzdem über diese Erfahrung zu sprechen?
Ja gut, ich bin ja auch so ein kleines Ventil, so ein Katalysator geworden. Also die Menschen in dem Moment, natürlich, dass wir die Termine hatten, man merkt ja auch, dass sie uns überhaupt die Termine gegeben haben, dass sie überhaupt bereit waren, mit uns zu sprechen. Das war manchmal gar nicht so einfach. Also gerade der Martin Range, der Zeuge von einem Todesschuss wurde, der stand ja damals 20 Meter daneben von der Westseite, also er hätte hingehen können, weil der Heinz-Josef Große damals 1982 erschossen wurde, also hinterm letzten Grenzzaun schon. Also er war nicht mehr von der Grenze getrennt, von dem Zaun getrennt. Aber er konnte nicht hingehen, weil das war DDR-Gebiet. Und auf der anderen Seite standen welche mit Kalaschnikow im Anschlag. Und das sind eben Leute, die musste man schon ein bisschen überreden, da hinzukommen, nochmal dieses Thema durchzuspielen. Weil die müssen immer wieder, mussten die schon da durch. Und dann noch einen Grenzsoldaten mit dazu zu bringen, der auf der anderen Seite damals stand. Und ich als Flüchtling dazwischen. Drei Leute, die unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Funktionen hatten, zur damaligen Zeit zusammenzubringen und dort ein versöhnliches Gespräch zu führen und dass jeder am Ende sich die Hand gibt und sich umarmt und weggeht und auch eine Art Freundschaft entstanden ist, wo ich heute noch mit Fred Buckelmann in Kontakt bin. Oder Freddy ist das eben jetzt für mich. Ne? Und der mir auch fürs Buch seine Sachen gegeben hat und gesagt, hier kannst du veröffentlichen. Das ist für den ein Ventil geworden, sich da mal zu bekennen und einfach zu sagen, okay, ich war 18 Jahre, ich war jugendlich, ich musste das machen, ich wollte studieren. Das war damals dieser Handel, den man immer den Menschen gemacht hat. Willst du studieren, gehst du halt zur Grenze oder gehst drei Jahre zur Armee. Und er konnte dann auch nur auf dem Kolonnenweg laufen. Er durfte ja nicht mal an den Zaun ran. Also er ist auf dem Kolonnenweg gelaufen. Diese Grenzsoldaten hatten natürlich auch ihre Restriktionen gehabt. Die mussten immer zu zweit laufen, wenn die auf die Wachtürme waren. Die durften immer, wenn sie mal auf die Toilette mussten, die mussten immer zu zweit runtergehen. Mhm. Da durfte nie einer alleine sein.
Ja, damit sie sich gegenseitig auch bewachen können.
Richtig, dann wurden die gewechselt auch, damit man keinen guten Freund findet, der vielleicht dann sagt, okay, lass uns gemeinsam abhauen, weil es wäre wahrscheinlich machbar gewesen. Also man hat dann schon aufgepasst, dass nichts passiert. Und so wird man eben so zum Ventil durch die Wanderung, wo man eben merkt, dass die Leute, die an der damaligen Zeit oder unter der damaligen Zeit gelitten haben, eigentlich froh waren, das Gespräch zu haben. Aber letztendlich durch das Buch hoffe ich auch, dass man in gewisser Form so ein bisschen diese Transformation auch versteht, dass selbst das Negativste, es geht ja auch letztendlich um Verzeihung, um Vergebung, kann ich der damaligen den Menschen vergeben, kann ich mir selbst vergeben, was auch immer ich gemacht habe. Weil letztendlich muss man immer wieder ins Hier und Jetzt gehen. Man muss sagen, okay, ich bin jetzt hier und heute kann ich alles anders machen.
Na, da passt doch jetzt ganz prima Gerhard Gundermann. Keine Zeit mehr. Ein Lied von Gerhard Gundermann. Er war nicht nur Baggerführer im Braunkohlebergbau und Liedermacher, sondern auch Naturschützer. Verbindet sie beide womöglich etwas, Herr Goldstein?
Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr.
Nee. Wie alt sind Sie? 49?
Ich bin 50 jetzt geworden dieses Gut. Jahr. Aber Zeit ist ja eh so ein Begriff. Ne? Wir denken immer, wir haben Zeit. Also wir wandern ja mit unseren Gedanken in die Vergangenheit, in die Zukunft, vergessen aber meistens, im Hier und Jetzt zu sein. Und der einzige Moment, wo das Leben gerade stattfindet, ist jetzt. Diese ganze Vergangenheit nehme ich nicht mehr so wahr. Ich habe wenig Interesse gerade an der Vergangenheit. Für mich ist eher das Heute wichtig. Gundermann zum Beispiel war ja auch inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Also das ist auch für mich einer, wo ich sage, okay, man sieht es ja an ihm. Er hat diese Vergangenheit, hat aber trotzdem sich Gedanken gemacht ums Leben, hat sehr gute Texte geschrieben, meiner Meinung nach, sehr tiefgründige Lieder, die heute noch Gültigkeit haben. Und es ist Wahnsinn, was für eine Faszination auch die Lieder heute noch auf die Menschen ausüben. Und von der Seite ist er für mich schon auch einer, der verstanden hat, um was es geht, obwohl er in der DDR gelebt hat und hat es damals schon mit seinen Liedern zum Ausdruck gebracht.
Jetzt haben Sie das schon anklingen lassen, keine Zeit. Sie sind ein rastloser Mensch, ich habe das auch in anderen Interviews gelesen, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Wie ist das denn heute in Deutschland? Findet man hier noch das große Abenteuer?
Wenn wir jetzt aufs grüne Band anspielen, würde ich sagen, es war ein Abenteuer. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Abenteuer wird für mich. Zu wandern, dort in der Natur zu sein, zu übernachten auch, spontan mir was suchen zu müssen, zu zelten. Ich habe auch viel gezeltet, in der freien Himmel geschlafen, Sternenhimmel. Ich habe die Elbe gepaddelt, ich habe dort in den Sandstränden übernachtet und die Sternschnuppen gezählt.
Aber ich dachte, man darf gar nicht wild zelten in Deutschland.
Ja, das ist ja auch wieder das Grenzenlose, was in mir liegt. Ne? Also es gibt natürlich Gesetze, aber ich bin ein Mensch ja so der Vernunft. Ich sage mir, okay, was ist jetzt gerade hier? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, da stehen schon 100 Zelte, da werde ich wahrscheinlich nicht zelten. Ich bin auch jemand bei einer roten Ampel, wenn kein Auto kommt, laufe ich drüber. Weil ich mir sage, es kommt doch gar kein Auto, warum soll ich jetzt da stehen bleiben? Ne, so diese Regularien, die wir aufgebaut haben, die sind sinnig zum Teil, aber manchmal sind sie auch unsinnig. Ich vertraue so ein bisschen auf diesen Menschen selbst, dass der Mensch doch selbst ein Einschätzungsvermögen hat und eine Gefahr erkennen kann und so weiter. Aber das geht uns ja verloren, weil wir ja zum Großteil auch bestimmt werden. Wir kriegen ja gesagt, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Ja gut, ne? Gerade wenn wir natürlich über die DDR sprechen und über die Stasi, da stellt sich dann schon die Frage, inwiefern dürfen wir unserem eigenen Urteil vertrauen und wo lassen wir uns lenken? Wahrscheinlich zu sehr lenken.
Ja, es wird ja auch viel übergestülpt, der ganzen Geschichte. Es gab auch in der Stasi natürlich, es waren Menschen, die das gemacht haben. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also es waren Menschen, die genauso im Kern das Gute tragen wie der andere auch. Aber durch den Einfluss von der Gesellschaft, durch vielleicht auch so eine kollektive, man könnte jetzt fast schon eine Ego-Verwirrung, die dort geherrscht hat, haben sich halt die Menschen dort angeschlossen und haben gedacht, wenn sie dort dazugehören, dann sind sie auf der richtigen Seite. Aber eigentlich gibt's ja gar keine Seite. Wir sind alle gleich. So, und diese Gleichheit, das ist eigentlich das, was ich denke, was wir brauchen. Nicht nur in Gesetzen, sondern das muss in den Herzen der Menschen liegen. Und wenn man dieses Gefühl der Gleichheit, sich selbst im anderen zu erkennen, das ist eigentlich so ein bisschen diese Grundessenz, wo wir mal hin müssen. Das Wissen ist da, das Gefühl dazu ist da. Wir müssen es nur kultivieren.
Ich möchte noch mal auf dieses Abenteuer zurückkommen in Deutschland. Wenn man jetzt Ihr Buch sich anschaut, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Sololauf. Aber Sie beschreiben auch an einer Stelle, dass Sie ein Team hinter sich hatten, dass da viel Recherchearbeit auch im Vorfeld gelaufen ist. Kann man dann dennoch von einem Abenteuer sprechen?
Ja, kann man schon, weil das, man muss sich das so vorstellen, ich bin ja immer eine Woche gelaufen, 10 Tage gelaufen alleine mit meiner Hündin. Da war niemand bei mir. Ich hatte eine Fotokamera dabei, ich hatte ein kleines Stativ dabei. Ich habe also auch Landschaftsaufnahmen machen können. Aber wir haben uns dann so alle, wie gesagt, jede Woche mal getroffen. 1 Tag, 2 Tage. Da kamen dann noch 2 Kameraleute dazu und ein Fotograf war noch dabei. Und haben eben dann die Porträts mit den Menschen gemacht. Weil ich wusste auch von früher, von meinen Abenteuern, dass ich allein niemanden porträtieren kann. Weil ich ja meistens auch im Dialog bin. Das heißt also, ich stelle Fragen, ich schaue, was macht der. Ich gehe mit jemandem irgendwo lang, der zeigt mir irgendwas oder die. Da ist es gut, wenn jemand Externes dabei ist, der nicht im Bild ist und kann eben das dokumentieren. Und das war von Anfang an klar, dass das eine Dokumentation werden soll, die man später eben auch auf die Leinwand bringen kann, weil das Abenteuer Grünes Band, das zeige ich ja auch auf der Leinwand.
Ja, übrigens mit vielen eindrücklichen, farbenfrohen, teils auch tatsächlich bedrückenden, aber eben auch vielen lyrischen, wirklich schönen Landschaftsfotografien von einer Natur, die man so in Deutschland manchmal gar nicht erwarten würde. Durch diese Natur in Deutschland wandern wir jetzt und zwar gemeinsam mit dem einsamen Schäfer von James Last. NDR Kultur Klassik à la carte mit James Last, The Lonely Shepherd, der einsame Hirte. Mario Goldstein auf ihrer 1400 Kilometer Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wann waren Sie da so richtig allein?
Ich war viel allein. Also das Alleinsein in dieser Intensität habe ich in meinem Leben vielleicht auf dem Meer früher mal gespürt. Aber jetzt durch das Wandern, dieser Rhythmus auch von meinem Wanderstock, das war mein Geräusch den ganzen Tag, dieses Klack, Klack, Klack. Und irgendwie hat sich eben durch dieses Alleinsein hat sich eben die Tiefe auch eingestellt, weil in der Stille liegt ja eigentlich unsere Essenz. Und das Alleinsein hat mir es eben ermöglicht, mich da in gewisser Form auch aufzulösen, mit der Natur mich zu verbinden. Und dadurch kam diese Versöhnung auch rein, weil diese ganzen alten Geschichten aufgedeckt wurden, die konnten dort rausgelassen werden, emotional verarbeitet werden. Das war vielleicht letztendlich auch der Sinn dieser Reise, dass ich diese Reise gemacht habe, dass ich das jetzt niederschreiben durfte und auch weiterverarbeiten durfte in Form von einer Multivisionsshow. Das ist vielleicht auch eine Botschaft, die weitergetragen werden soll, muss. Viele Menschen kommen auch und schauen sich das an und reden auch mit mir drüber. Man merkt es auch da, wie das Buch gelesen wird, die Resonanzen dazu, dass es doch irgendwo in den Nerv der Zeit vielleicht trifft oder viele Leute dort auch andocken, sich das irgendwie hernehmen und sagen, okay, ich muss nochmal gucken, was war denn damals? Und durch den Verlauf in dem Buch, dass man dann eben auch rauskommt in dieser Versöhnung am Ende. Vielleicht können das viele auch mit sich selbst vereinbaren und können das auch mittragen. Und dadurch, glaube ich, war die Reise sehr wertvoll. Vielleicht, mal abgesehen von der emotionalsten Reise meines Lebens, vielleicht auch die Reise mit der größten Tragweite im Nachgang, was auch so die Breite betrifft der Menschen, die sich dafür interessieren.
Ja, Sie haben das schon angesprochen. Auf dem Meer hatten Sie ähnliche einsame Momente, als Sie mit dem Katamaran 7 Jahre unterwegs waren auf den Weltmeeren. Hm. Und diese Versöhnung, die wollten Sie ja unbedingt, oder was heißt unbedingt, das klingt so, als hätten Sie daran festgehalten, aber das war schon ein Wunsch von Ihnen, dass Sie sich mit Ihrer Vergangenheit versöhnen können. Würden Sie sagen, das hat funktioniert?
Das hat funktioniert, aber ich habe das am Anfang nicht gewusst. Ich habe nicht am Anfang gewusst, dass ich eine Versöhnung finde dort. Es war vielleicht unterschwellig intuitiv, dass man gesagt hat, okay, vielleicht kann man das dort finden. Weil man muss ja in seine Ängste reingehen nochmal, damit man sie überhaupt auflösen kann. Weil Verdrängung verstärkt ja im Grunde nur noch die Angst oder beziehungsweise macht sie unbewusst und damit ist ja nicht weg. Ängste vergehen ja nur, wenn man sie sich betrachtet und den Mut aufbringt, dort nochmal reinzugehen. Den Mut hatte ich und ich hatte eben gefühlt nach 30 Jahren, dass es an der Zeit ist. Ich habe mich auch reif gefühlt dafür. Durch meine Abenteuer und durch das Ganze, was ich vorher erfahren hatte, meine spirituellen Ansätze, die ich schon hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss in diese Angst nochmal rein, um wirklich frei zu werden, weil das ist ja eben dieser Umkehrschluss. Ich habe jahrelang im Außen in der Freiheit gesucht. Ich habe die fernsten Länder besucht, Fernziele gehabt und dachte, wenn ich dorthin komme, das ist was. Und ich habe aber schon gemerkt auf den letzten Reisen, dass die Freiheit sich nur punktuell einstellt. Und immer nur dann, wenn genau diese Projektion, die ich im Traum hatte auf dieses Abenteuer, wenn die eingetreten ist. Und die ist meistens irgendwann während der Reise eingetreten. Manchmal am Anfang, manchmal im Yukon damals so auf halber Höhe. Aber letztendlich ist es nichts Dauerhaftes. Dauerhafte Freiheit entstellt sich ja nur im Inneren des Menschen ein. Das heißt also, man muss im Inneren, oder man sollte im Inneren so einen Friede finden, der am Grundrauschen einen ganzen Tag begleitet, egal was einem von außen auf einen einströmt. Aber wenn man im Inneren diesen Friede hat, gefunden hat, wenn man den in sich fühlt, dann kann um einen rum passieren, was will. Man ist trotzdem innerlich friedlich. Und das ist das, wo ich die Freiheit jetzt fühle und was ich gerne intensivieren will, weil die Freiheit liegt bei jedem oder in jedem selbst.
Domenico Scarlatti, zum Abschluss dieser Sendung ein Classic à la carte mit dem Abenteurer und Buchautor Mario Goldstein. In 100 Tagen ist er den 1400 Kilometer langen Kolonnenweg abgelaufen, die ehemalige Grenze zwischen Ost und West, hat seltene Tiere beobachtet und ist mit Menschen ins Gespräch gekommen. Ein Abenteuer also mitten in Deutschland. Vielleicht, Herr Goldstein, können Sie uns zum Abschluss noch eine kleine Anleitung mitgeben, eine Anleitung für Abenteurer, Anfänger oder Anfängerinnen.
Na gut, ich sage, man muss dann erstmal logischerweise entschlossen sein, auch ein Abenteuer erleben zu wollen. Also man muss unterscheiden zwischen 14 Tage Urlaub betreut oder ich lasse mich auf ein Abenteuer ein. Das heißt, ich brauche eine gewisse Entschlossenheit. Für mich ist ein Abenteuer auch etwas, was durchaus eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Also eine Reise, wo man sich wirklich auf etwas einlassen kann. Von der Seite muss man natürlich dann auch damit rechnen und vielleicht das auch betrachten, ob man vielleicht hier auch in Deutschland etwas loslassen muss. Loslassen war für mich immer so ein Begriff, der ist wichtig im Leben. Weil ich oft mit Menschen spreche, auch bei meinen Vorträgen, die sagen, ja, ich würde das ja auch machen, was Sie machen, aber ich habe hier noch ein Haus, ich habe eine Familie und das gehört manchmal auch losgelassen, weil sonst kann man nie dieses Abenteuer erleben, schiebt das immer vor sich her. Oder wenn ich mal Rentner bin, man hört ja viel solche Geschichten.
Aber das klingt ja fast so, als wäre das Abenteuer immer weit weg, als wäre das groß und mit einer langen Zeitspanne verbunden und eben auch mit Loslassen von Dingen, die einem doch auch lieb sind. Gibt es vielleicht eine Anleitung für kleine Abenteuer?
Das kleine Abenteuer, in Anführungsstrichen kleines Abenteuer, kann man jeden Tag erleben. Es ist immer eine Frage, wie man es betrachtet. Das ganze Leben ist ja ein Abenteuer, letztendlich. Wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und sich das alles anschaut, dann sieht man immer was, wo man sagt, okay, das begeistert mich, das zieht mich an, das bewegt mich irgendwie, da fühle ich mich hingezogen. Und letztendlich ist es ja ein Gefühl. Ein Abenteuer ist ja nur ein Wort jetzt in dem Sinn. Aber ein Abenteuer zu erleben kann auch eine Familie, kann ein Abenteuer sein. Wenn man Kinder hat, wenn die einen jeden Tag begeistern, die einen wieder rausholen aus seiner Lethargie, das kann auch belebend sein. Und Abenteuer ist ja auch eine belebte Reise. Man geht irgendwo hin, um irgendeinen Kick zu finden, den man vielleicht im Alltag nicht findet. Aber selbst das ist ja eine Projektion. Da hinzufahren und zu sagen, okay, ich erlebe dort was, was ich hier nicht erlebe. Das ist im Grunde ist es eine Sehnsucht. Sucht ist das, irgendwie da rauszugehen und man denkt, dass man dort was findet, was man hier nicht finden kann. Eigentlich eine Mangelerscheinung, wenn man es mal ehrlich nimmt. Und im Mangel zu leben ist eigentlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, weil damit wird man nicht glücklich. Also wir sollten in die Fülle gehen. Und sollten einfach erkennen, dass egal wo wir heute stehen, dass wir schon alles haben, was wir brauchen zum Leben.
Sagt Mario Goldstein und er schmunzelt dabei und lacht und wird noch von der Sonne beschienen. Abenteurer und Autor und das Buch heißt Abenteuer grünes Band, 100 Tage zu Fuß entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, erschienen bei Knesebeck, 288 Seiten für 35 Euro. Vielen Dank, Mario Goldstein, für Ihren Besuch hier bei Classic à la carte.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine Wanderung also entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Das Jubiläum begehen wir hier auf NDR Kultur, natürlich am 9.11. Den ganzen Tag hören Sie dann bei uns Gespräche mit Musikerinnen, Wissenschaftlern, Bürgerrechtlerinnen, Schriftstellern und Künstlerinnen, Gedanken zur Wiedervereinigung, Reportagen und sogar ein eigens für diesen Tag komponiertes Stück. Das nur ein kleiner Ausblick. Bis dahin, mein Name Andrea Schwietzer.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Classic à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.